Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Seni Savané und wir machen heute weiter mit unserem Alphabet. Wir möchten hier nochmal erwähnen, wir erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wie wir einfach sind, wir machen das, was wir sinnvoll finden. Und wenn ihr noch weitere Buchstaben oder Erklärungen, oder Buchstaben werden wir ja schon alle schaffen, stimmt, aber wenn ihr weitere Erklärungen, Wörter haben möchtet, dann meldet euch einfach. Wir machen auch immer gerne dann Sonderfolgen dazu. Richtig, René?
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Die Lese ist geschlagen, die Sonne scheint. Der Wein blubbert und ich bin bereit für alle Fragen, was es gibt. Envy Nordpol haben wir gedacht, nur Nordpol, es gibt noch immer keinen Wein. Ich hoffe, dass nie ein Wein geben wird am Nordpol. Aber ich freue mich schon auf alle Zusendungen und Wünsche. Aber jetzt starten wir, glaube ich, gleich wieder mal durch, weil wir haben viel zu reden.
Genau, wir haben den Buchstaben N wie Nordpol oder auch wie neugierig. Ich bin nämlich wirklich neugierig, was du heute wieder mitgebracht hast und möchte, glaube ich, vorab sagen, man könnte jetzt bei NA direkt mit Nachhaltigkeit, nachhaltiger Weinanbau und so weiter beginnen. Aber da das ein ja wirklich Herzensthema von uns beiden ist und wir damit niemals fertig werden würden heute, machen wir dazu wieder einmal eine Sonderfolge. Da ist dann das dabei nachhaltig, vielleicht auch nachhaltig Austria. Wir werden sehen, wie sich solche Begrifflichkeiten in der Zukunft auch aufgrund der EU-Directive, also der EU-Richtlinie zur Stärkung der Consumer Empowering, Consumer heißt es richtig, wie sich das verändern wird. Und deswegen ist das eine extra Folge, da machen wir dann nachhaltig und natural wahrscheinlich oder natürlich einfach. Und jetzt bin ich gespannt.
Für deine ganzen Fremdwörter brauchen wir eigentlich eine eigene Sendung. Weil ich verstehe die Hälfte nicht, was du da sagst.
Aber ist die EMCO, Empowering Consumer. Das kann man sich merken, alles andere braucht man sich.
Aber ich glaube, was wir wirklich machen können, dass wir einen Gast dazu einladen, mit dem wir das zusammen machen und auf Disc frei mit dann schon richtig. Aber über das reden wir ein anderes Mal.
Das wird ein sehr emotionales Thema, freue ich mich dann auch drauf.
Aber ich hätte ein Wort, das ein ganz spannendes Wort ist, weil es ist mir schon oft passiert. Das Wort heißt Nachgärung. Und mir ist schon oft passiert, dass mir eine Flasche fast explodiert ist, weil dieser Wein auf einmal eine vielleicht dritte Gärung gekriegt hat. Und warum passiert sowas? Es kann oft sein, dass wenn Weine mit Restzucker in die Flasche kommen und vielleicht auch nicht richtig stabilisiert wurden, das heißt, ein bisschen zu wenig Schwefel gegeben wurde und der Wein Restzucker hat und dann vielleicht auch noch irgendwo warm herumsteht, dann kann es sein, dass der noch einmal den Zucker zu vergären beginnt, das heißt, eine Nachgärung bekommt. Und dann baut sich ein Druck auf und beim Aufmachen macht es auf einmal einen Spritzer und du bist so wie ich von oben bis unten voll. Und diese Weine sind aber dann meistens, ja, es gibt ein paar Pendants, die richtig gut sind, die einen Nachgärer gehabt haben, aber bei den meisten merkst du dann schon, dass es nicht ganz runde Weine sind.
Ist dann quasi aber auch alles ja aufgefuttert. Also im Grunde genommen, durch die Gärung wird ja zum einen was freigesetzt, aber zum anderen auch wieder was konsumiert oder umgewandelt. Stoffe wandeln sich ja dadurch um, also schmeckt er ja natürlich anders als geplant.
Genau, es kommt dann ab und zu ein bisschen Kohlensäure, also es bildet sich Kohlensäure und es kann, so wie zum Beispiel vom Andreas Cheppe, hat es ein paar Weine gegeben, die einen Nachgärer gehabt haben, die waren aber fantastisch dann. Die haben dann einfach andere Aromaten gekriegt und sind dann einfach richtig spannend geworden. Aber es gibt dann schon Weine, die, wenn sie nicht ganz stabil sind, dass sie wirklich nicht gut sind.
Mhm. Ist das eine Stillweingeschichte? Weil ich würde sagen, nein. Wir hatten ja in der letzten Folge auch das Thema Lagern, Elvi Lagern. Und bei Sprudel, also bei Schaumwein, kann mir das doch auch passieren.
Richtig, aber das Nachgären passiert ja nicht, also nicht gewollt, das passiert, weil du eigentlich füllst du einen stillen Wein ab und du willst eigentlich nicht, dass da noch einmal was passiert, aber eben, wie gesagt, durch vielleicht nicht stabil genug, mit Restsüße dann kaum passieren, dass der durch Wärme einfach noch einmal zum Gären anfängt. Und das ist aber nicht wirklich gut.
Okay. Jetzt hatte ich also ich müsste das jetzt verstehen, ob es der gleiche Fall überhaupt ist, weil ein Schaumwein in einem großen Gebinde, ich hatte keine andere Möglichkeit, ihn zu lagern. Also er stand, ich gebe es ganz offen zu, im Wohnzimmer und es könnte auch ab und zu Sonne draufgekommen sein. Und wirklich, das ist kein Schmäh, an dem Tag, an dem ich ihn trinken wollte, habe ich gesehen, dass der Korken daneben liegt. Also das ist ein großes Gebinde und da muss irgendwann der Korken halt raus.
Ja, aber das ist kein Nachgärer, da war schon Kohlensäure drin. Das heißt, es hat sich einfach ausgedehnt, durch die Wärme ausgedehnt, hat zum Arbeiten angefangen und dann ist explodiert. Mir ist auch schon mal so gegangen, ich bin mit einer 12-Liter Flasche heimgefahren und leider war es im Auto zu warm und dann, das war mein Stillwein und dann ist mir auch der Korken rausgegangen. Das heißt, wenn ein Wein, du hast es richtig gesagt, alles falsch gemacht, was man machen kann, Licht plus Wärme und dann fängt einfach der Sekt und auch der Wein zum Arbeiten an. Das ist aber kein Nachgärer, das ist nur das Ausdehnen des Weines und dadurch explodiert dann der Korken aus.
Okay, also Nachgären ist also wirklich ein, boah, jetzt kommt es wieder, ein physiologisch, biologisch, wie auch immer, Prozess, der wirklich eine Gärung ein drittes Mal entweder zumindest beginnt oder sogar abschließt, meinst du? Also die Gärung, je nachdem, wann man ihn dann trinkt, die könnte dann wirklich vollzogen sein.
Absolut richtig. Also die Nachgärung ist da wirklich die Endstufe. Der Zucker will einfach umgewandelt werden und dadurch entsteht dann eben kann Kohlensäure, also ganz feines Mousseau entstehen oder ganz feine Kohlensäure oder es kann auch ein bisschen mehr Kohlensäure sein, das weiß man nicht. Aber es ist halt nie gut, also selten gut, wenn ein Wein nachgärt.
Also dann wieder zurück zur Folge, die wir in den beiden Wochen davor aufgenommen oder beziehungsweise veröffentlicht haben, nochmal das Thema Lagerung.
Richtig, absolut richtig. Aber das ist ein unglaublich spannendes Thema.
Ja, du hast gesagt, vielleicht habe ich auch was. Ich habe nur was ganz, ganz Kurzes und zwar, weil wir gerade im Herbst sind. Und ich wollte immer schon wissen, ob der Nebel, den wir ja verstärkt im Herbst haben, ob der etwas ist, der, ja, dass man schmecken kann, dass man zum Beispiel bei Süßweinen sagen könnte, das war eine besondere, ja, vielleicht ein besonderes nebliges Jahr oder sowas. Ist Nebel irgendwie wichtig für Wein oder für seinen Geschmack?
Ja, Nebel hat natürlich einen Einfluss auch auf Wein. Es bringt Feuchtigkeit und je nebliger das ist, also du merkst es dann in der Frühe immer, wenn der Nebel hereinzieht, dann ist ja das Gros ja ganz feucht und ganz nass. Und hättest du so wie letztes Jahr war das ein Neusiedlersee, wo eben ein bisschen weniger Wasser im Neusiedlersee war. Und das eben auch, also das Wasser vom Neusiedlersee ist auch wichtig für die Botrytis cinerea, wie wir gesagt haben, diese Edelfäule, was die Traube umschließt und Wasser entzieht und für Süßwein lebenswichtig ist. Da war eben der Herbst nicht unwichtig, weil es war neblig, das Gras war feucht und durch diese Feuchtigkeit, das die reicht schon, damit eben diese Botrytis eben aktiviert wird. Man merkt aber auch, so wie, also jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg von Österreich, jetzt gehen wir nach San Francisco. Alles, was an der Küste ist in San Francisco, du merkst auch, wenn je mehr der Nebel kommt, desto kühler ist dann auch vielleicht das Traubenmaterial. Also je kühler ist dann auch das Gebiet, weil der Nebel schützt ein bisschen dann auch vor UV-Licht und du hast eben diese Kühle und diese Feuchtigkeit. Du hast dann einen gewissen Schutz auch, wenn man so will, vor der Sonne und du hast immer mehr Kühle und Frische.
Aber das habe ich natürlich nur, wenn ich noch nicht geerntet habe. Jetzt muss eigentlich, die Trauben sind schon drin.
Wenn es gegessen ist, ist vorbei. Aber trotzdem solltest du Trauben hängen lassen für Süßwein, ist der Nebel natürlich nicht unwichtig für die Botrytis cinerea.
Ja, sehr schön. Dann haben wir den Neusiedlersee quasi auch nochmal bei N untergebracht. Und hast du sonst noch was für den Buchstaben?
Ja. Die Naturhefe. Es ist ja, dieses Wort Naturhefe ist immer so eine witzige Geschichte. Dann geben wir halt Spontanhefen dazu. Das ist immer so ein lustiger Witz, den keiner lustig findet. Spontanhefen gibt es nicht. Spontanhefen, das sind dann eben diese Spontanvergärung. Spontanhefen, also diese Hefenstämme sind im Weinkeller und im Weingarten und dadurch fängt der Wein spontan zu gären an.
Also das heißt, darf ich noch mal kurz dazwischen fragen?
Unbedingt.
Es sind Naturhefen, sprich in der Natur vorkommende Hefen,
genau,
auf irgendwas, auf allen Oberflächen oder wie auch immer, nicht auf allen, aber auf eben diesen natürlichen Oberflächen oder dort, wo sie sich eben ansiedeln können. Und sie erzeugen eine spontane Vergärung. Sie sind, richtig. Also das Wort Spontanhefe ist quasi das, was du meinst, was es nicht gibt, ganz richtig ist.
Gell? Es gibt keine Spontanhefe, also du kannst da keine kaufen im Lagerhaus. Man weiß ich nicht, vielleicht wird es ja Spontanhefe zu kaufen geben. Aber es ist eine Naturhefe, ist in der genauen Definition, es ist ein Pilz. Und dann fängt eben mit diese Sporen, diese Pilzsporen dann, fängt eben der nicht nur der Wein, sondern der Saft. Man muss sich nur mal beobachten, warum fängt ein Apfelsaft, wenn es ein echter Apfelsaft ist, warum fängt der zum Gären an? Weißt du, du gibst ja nichts dazu, auf einmal fängt es zum Gären an. Das heißt, du hast überall in der Natur, ob draußen oder natürlich mehr dann im Weinkeller und im Weingarten, hast du dann eben diese Hefen, die eben den Zucker zu Alkohol umwandeln wollen. Braucht man nur beobachten, kann man jeder echten Apfelsaft kaufen, daheim offen hinstellen, das Ganze fängt zum Gären an. Beim Wein ist nichts anderes. Du liest die Trauben, dann presst du das Ganze ab, dann kommt es eben in ein Gebinde, egal ob Stahltank oder Holz, und dann fängt das von selbst, also natürlich zum Gern an, spontan, ohne Zugabe von Hefen, und das ist dann eben die Spontangärung.
Okay, und diese Hefen, die man dazu gibt, das ist vielleicht der Unterschied, was man damit rausarbeiten möchte, dass man nicht, ich weiß nicht, wie wir so einen Hefewürfel kaufen für einen Gugelhupf, sondern dass man die nutzt, die natürlich vorhanden sind, in ihrem Habitat, wie man wieder so schön sagt, mit einem Fremdwort.
Wunderschön gesagt. Wunderschön gesagt. Und ansonsten gibst du eben Hefen dazu. Black sag, wie wenn du eine Hefe dazu gibst bei einem Brot oder bei einer Kerm. Und diese Hefen bewirken dann eben die Umwandlung von Zucker zu Alkohol. Und okay. Dann machen sie eben aus einem Traubensaft einen Wein.
Dann haben wir damit ja trotzdem wieder das Wort Natur oder natürliche Verarbeitung reingebracht, weil das, möchtest du ja damit sagen, ist schon die schönere Variante, oder? Die vielleicht auch nachhaltige Variante, die Naturhefen zu nehmen.
Genau, aber ich bin ganz ehrlich, bevor ein Winzer mit Spontanvergären nicht umgehen kann, weil er oft die Nerven verliert, weil natürlich, Spontanvergären kann oft länger dauern. Und wenn du da eben nicht so in dem Thema drinnen bist, habe ich auch nichts dagegen, wenn du Hefen dazu gibst, mit denen du, also wir reden von Hefen, die nichts anderes machen, als den Zucker umwandeln in Alkohol und keine Geschmackshefen, also von dem bin ich kein Freund, weil es gibt ja auch es gibt nichts, was es nicht gibt. Also ich kann das am Welschriesling auch an Sauvignon machen, das wollen wir nicht, wir reden, wenn jemand mit Hefen arbeitet, von neutralen Hefen, die nichts anderes tun, als genau das, was sie tun sollen. Und wenn der Weinbauer oder der Winzer mit dem umgehen kann und mit dem Spontanvergären nicht, habe ich ja nichts dagegen, wenn er Hefen reingibt, die eben nicht aus der Natur kommen.
Ganz im Sinne der Qualität natürlich. Kann ich verstehen, René, als mittlerweile so ein bisschen Bewanderte zum Thema nachhaltig produzieren und so weiter, würde ich jetzt sagen, aber nur ich, weil ich bin ja Praktikantin, ich darf das, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin kein Freund von nicht natürlichen Hefen, weil ich mittlerweile weiß, was für ein doch tatsächlich schwieriges, wenn wir nicht sagen wollen, schmutziges Geschäft die Herstellung von Hefe ist. Hat man sich früher nicht drum gekümmert, ich mich jetzt leider schon. Und das Wissen ist tatsächlich belastend darüber. Also müssen wir mal schauen, weil ich den nächsten Gugelhupf mache. Oder womit? Was hast du noch mit dem Buchstaben N?
Mach einen spontan vergorenen Gugelhupf.
Genau, der wird bestimmt besser als der, als ich das letzte Mal Salz anstatt Zucker reingegeben habe. Also es kann nur besser werden.
wir könnten das Wort Neue Welt, wobei die Neue Welt haben wir eh schon mal besprochen.
Ja.
Ich finde das Wort Neue Welt, es gibt ja, also wenn wir jetzt haben wir 2025, ich wüsste ja nicht mehr, was neu ist an der Welt. Also wir haben schon alle sehr viel Weine aus Afrika getrunken, also aus Südafrika. Wir haben Amerika getrunken, wir haben Neuseeland getrunken. Also ich weiß ja das nicht mehr, was neu ist an der Welt.
Ja, vor allem frag mal die Menschen aus dieser Welt. Das ist immer einer meiner Lieblingszeichnungen oder ja Schmähs, wenn man überlegt, für wen, aus welcher Sicht ist das denn neu? Aus unserer Sicht natürlich. Für sie ist es sowieso nicht neu. Sie sind da groß geworden. Also das ist für uns, ich glaube, wir können Neue Welt weglassen. Auch weil wir wunderschöne Weine hier einfach haben. Du kennst mich, jetzt komme ich wieder als Prediger. Wir haben so tolle Weine hier. Wenn ich im Urlaub bin, dann trinke ich gerne was aus der neuen Welt. Aber hier bin ich happy mit dem, was ich nah vor der Haustür habe, sage ich ganz ehrlich.
Genau.
Und die sind fantastisch. Die österreichischen Weine sind nun mal einfach fantastisch und die von den Nachbarländern natürlich auch. Du hast mir aber im Vorgespräch einen Begriff zugeflüstert, den ich ganz spannend fand und den wir ganz schnell noch unterbringen könnten bei N, und zwar Netze. Das ist ja so eine Art Religion, Philosophie, aber auch Mittel zum Zweck natürlich mittlerweile. Mit Netz oder ohne Netz?
Das ist die Frage, das ist wirklich die Frage, die sogenannte Gretchenfrage, aber die Grundaussage ist, es bleibt in der Steiermark oft nichts anderes übrig, weil wir brauchen die Netze ja nicht für die Stare, also für die Vögel, sondern wir haben die Netze ja gegen Hagel und dann auch ein bisschen gegen Wildverbiss, aber eben, ich sage mal zu 99% eben gegen den Hagel.
Würdest du sagen, das ist Steiermark typisch, spezifisch, weil auch in der Wachau habe ich Hagelnetze wahrgenommen.
Richtig, aber in der Wachau ist dann wirklich so, dass es gegen Hagel und auch gegen die Stare ist, gegen die Vögel. Nur wir haben wenig bis keine Stare mehr, also tun wir uns bei den Vögeln nichts mehr an. Warum tut man die Netze auf? Weil die Vögel einfach, wenn das Traumatral reif ist, dann fressen sie gern das Traumatral zusammen. Und mit den Netzen schützt du halt natürlich auch das Traumatral gegen den Vogelfraß.
Und den Wildverbiss. Also was für ein schönes Wort. Wenn also ein Reh kommt und sagt, das schmeckt mir, dann ist das der Wildverbiss.
Genau. Und wir haben halt viel Wald um unsere Weingärten herum. Und die Wahrheit ist, dass wir gar nicht wenig Wildverbiss haben. Aber das Wissel, sage ich, das dürfen die Rehe schon zusammenfressen. Aber es geht um den Hagel. Mhm. Und es geht ja nicht nur um den Zustand, wenn es hagelt und es ist kaputt. Das ist natürlich eine Dramatik. Aber es schützt auch den Stock. Das heißt, wenn du Hagelkörner hast, die den Stock angreifen würden oder anschießen würden, dann hast du einen beschädigten Stock. Und es kann natürlich auch sein, dass der Stock dann ausfällt. Und wenn du einen alten Stock hast, ist es halt natürlich ewig schade, wenn du nach 40 Jahren den Stock ausreißen musst, nur weil er einen Hagel schon hat. Mhm. Und das wollen wir nicht. Und dadurch mit dem Hagelnetz, was hier nicht wie im Obstbau oben drüber geht, sondern seitlich runter. Warum seitlich runter? Ganz einfach, du musst ja mit dem Traktor durchfahren können. Deswegen seitlich runter. Und es schützt halt, wenn der Hagel von der Seite kommt, dann puffert es halt das Hagelkorn ab und du hast nicht direkt den Einschuss eben auf die Traube oder auf den Stock. Ich finde es immer wichtiger, eben unsere alten Stöcke zu schützen. Natürlich gibt es da wieder Vor- und Nachteile.
Aber nicht geschmacklich, oder? Weil ich muss das jetzt direkt sagen.
Da bin ich ganz ehrlich, da wirst du, wenn du verschiedene Winzer fragst, verschiedene Meinungen hören. Die, was kein Hagelnetz haben, die sagen, ja, es gibt wahrscheinlich auch dann geschmacklich, wahrscheinlich nicht, aber im Wuchs gibt es Unterschiede. Vielleicht dann auch geschmacklich, aber so weit habe ich noch mit keinem geredet. Was halt ist mit Hagelnetz? Du brauchst weniger Laubarbeit machen, weil du machst einmal die Laubarbeit, du stellst das Laubblatt so hin, wie es ist und da sparst du dann vielleicht schon wieder einen Handgriff, weil sie dann eben die Blätter im Hagelnetz dann so ausrichten, dass sie dann eben so sind, wie sie sind. Natürlich ist der Nachteil beim Hagelnetz auch, da wir viel Regen haben, kann es sein, dass die Feuchtigkeit natürlich unter dem Hagelnetz höher ist und wenn es nicht gerade wieder einen Wind hast, der das Ganze auftrocknet, dann ist natürlich die Feuchtigkeit länger drin und dann hast du natürlich mehr Probleme eben mit Peronospora, mit dem falschen Mehltau. Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Es ist halt ein Plastik auch, also es sind Kunststoffnetze, was halt auch wieder Plastik ist. Ja, also du kannst, wie gesagt, wie im ganzen Leben findest du immer Vor- und Nachteile bei allem. Ich sehe den Vorteil eben darin, du schützt dein Traummaterial gegen Hagel und du schützt deinen Stock, damit eben der Stock alt bleibt und eben nicht kaputt gemacht wird durch den Hagel.
Und du schützt vielleicht auch deine Seele oder den Seelenfrieden und deinen nächtlichen Schlaf, indem du etwas ruhiger vielleicht, ja, indem du zur Ruhe kommst und dir keine Sorgen über das Wetter machst als Winzer.
Genau, du hast halt einmal eine Geschichte weniger, dass du, wenn du aufgestreut bist in verschiedenen Gebieten, dann ist wegen Hagel halt kein Thema. Aber wenn du so klar parzelliert bist wie Südburgenland oder eben auch die ganze Steiermark an sich, wo du oft an einem Fleck dein ganzes Weingut stehen hast oder deine ganzen Weingärten stehen hast und der eine Fleck wird niederkogelt, dann ist es halt bitter. Mhm. Und wenn du dann kein Hagelnetz hast, dann hast du eben wenig bis nichts.
Okay, ja, verstehe ich. Und als Urlauber, also jemand, der natürlich die Weingärten oder die ganze Landschaft in Weinregionen liebt, ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Also ich würde jetzt nie sagen, dass es für mich jetzt kein schönes Fotomotiv mehr oder ich gehe da nicht so gerne spazieren, weil da Hagelnetze sind. Also das ist vielleicht auch wieder ein anderer Podcast wie mit Windrädern und so weiter.
Nein, ich glaube, das hat sich wie der Schraubverschluss, hat man sich inzwischen auch gewöhnt an die Hagelnetze. Man, vor ein paar Jahren hat es noch geheißen, du kannst nicht mehr in die Südsteiermark fahren, weil die Südsteiermark nur mit Netzen behängt ist. Man, die Leute kommen es trotzdem. Und ich glaube, so schier ist die Südsteiermark nicht, weil es haben alle verstanden, dass das Hagelnetz eben eine Notwendigkeit geworden ist, um eben die Trauben zu schützen und eben daraus dann eben, was daraus entsteht, den Wein zu schützen.
Genau. Ja.
Aber ja.
Also ich glaube, wir können den Buchstaben N nun hinter uns lassen und haben noch ein bisschen was für O.
Das O ist unglaublich spannend, weil wir fangen mit was Negativem im O an. Und das ist Oidium. Oidium hat man schon oft gehört. Oidium ist eine Pilzkrankheit. Und Oidium ist der echte Mehltau. Und da gibt es eben im Gegensatz zum Oidium den Peronospora. Und der Peronospora ist der falsche Mehltau. Ganz grob gesagt, Oidium tritt auf, wenn es warm ist. Und Peronospora tritt auf, wenn es feucht ist. Das heißt, wir in der Steiermark, wenn wir Glück haben oder Pech haben, wie du es sehen willst für den Pilz, können beides haben. Weil bei uns ist feucht und heiß gleichzeitig. Das heißt, wenn wir einen heißen Sommer haben, können wir Oidium haben. Und wenn wir einen feuchten Frühjahr und feuchten Herbst haben, dann kommt Peronospora dazu. Also bei uns da, wir haben das Glück, dass wir, oder Pech, dass wir halt immer alles beieinander haben. Aber Oidium hast du eben vermehrt, wenn es warm ist.
Mhm. Und dann geht auch nichts mehr, oder? Wenn der ausgebrochen ist, was ist dann?
Du kannst es mit Backpulver kannst es eindämmen. Da jetzt aber Backpulver
wieder. Wenn du es noch darfst.
Ist ja aber schon wieder verboten worden von irgendwem. Und da jetzt darfst du irgendein Mittel kaufen, damit es eben gegen Oidium was machen darfst. Schau, es gibt natürlich, wie halt immer, eine Chemie gegen Oidium oder wenn du das Ganze im Bio-Demeter-Bereich magst, ist eben Backpulver ein Riesenthema.
Okay.
Oder was auch immer jetzt zugelassen ist.
Und sonst, wenn du aber nichts tust, dann war es das für
dich. Wenn du nichts tust, dann trocknet eben das Blatt aus und das Geschein oder eben die ganze Traube und dann ist es kaputt.
Okay. Gut, dann hoffen wir, dass das nächste Jahr, weil mit dem Jahr 2025 haben wir jetzt schon abgeschlossen, der Wein ist im Keller, dass 2026 weder das eine noch das andere bringt, das neue Jahr.
Genau.
Ich hätte noch natürlich Österreich, aber auch das haben wir ja schon mehrfach besprochen. Also Österreich als Weinland ist auch dann natürlich wieder eine Extra-Folge wert. Deswegen dies nur erwähnt hier an der Stelle. Bitte nicht denken, dass wir bei O nicht auch Österreich im Kopf haben, aber wir werden es heute nicht behandeln. Osmose, wäre das vielleicht noch was?
Osmose ist ein Thema. Ich hätte aber Oak Chips.
Ja!
Ich hätte aber zu den Oak Chips eine Geschichte auch dazu, die gar nicht so unwichtig wahrscheinlich ist.
Mhm.
Es geht darum, wenn ich einen Wein kaufe, das haben wir aber eh schon ein paar Mal besprochen, aber ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig für die Köpfe der ZuhörerInnen. Weine, die 3,50 Euro oder 5 Euro kosten und ein Rotwein sind und nach Holz schmecken sollen, dann gehe ich davon aus, dass es nicht echte Barrique-Fässer sind und diese Barrique-Fässer 1.500 Euro kosten, sondern ich gehe davon aus, dass es eben ein Holzgeschmack ist. Und wie kann ich einen Holzgeschmack reinbringen? Mit Eichenchips oder Oakchips, was ja nicht verwerflich ist. Das Holzfass, haben wir schon ein paar Mal besprochen, macht ja viel mehr, seinen Geschmack nur abzugeben. Es macht eben den Wein kompakter. Durch die Mikrooxidation, die durch das Holzfass entsteht, hast du da nicht nur einen Geschmack, sondern der Wein wird fester, kompakter, bekommt ein bisschen Sauerstoff und natürlich wirst du auch, wenn du einen hoch- bis höchstwertigen Rotwein magst, wirst du auch den Wein lagern wollen. Und durch das Lagern wird der Wein ruhiger, bekommt mehr Eleganz. Wir reden dann von Weinen, die dann ab, ich sage einmal, 15 bis 20 Euro kosten. Wenn du Weine trinken willst, die 3,50 € bis 5 € kosten, dann hat dieser Wein keine Zeit für Lagerung. Warum? Ganz einfach, weil du mit Lagerung wieder Kosten entstehen. Und dadurch gibst du Eichenchips, Eichenspäne oder Fasstauben, kannst du in den Wein reingeben. Dadurch hast du diesen Holzgeschmack, was ja nichts Verwerfliches ist, aber natürlich bringt es dem Wein nichts, außer dass es einen Holzgeschmack hat.
Und lagern kann man ihn natürlich auch nicht.
Ja, und Lager, schau, das ist dann meistens, ich sage wirklich minderwertige Ware an Traubenmaterial
So,
schon.
dann jetzt die ernsthafte oder die ehrliche Frage hier.
Ja.
Gibt's das in Österreich überhaupt?
Wird sicher geben. Also ich schätze mal, wenn einer einen Wein macht, einen Rotwein für 3,50 €, was jetzt nicht, vielleicht werden wir wieder mal gerügt werden von irgendwem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer einen 3,50 € bis 5 € Wein in ein Barrique-Fass reingibt und das über 2 Jahre lagert. Vielleicht schon, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus aber, dass diese Weine dann eben genauso gemacht sind, entweder mit Eichenchips. Und das ist ja nicht verwerflich. Ja, du willst einen Wein haben, der nach Rotwein schmeckt, der nach Holz schmeckt, aber eben die Machart und das Geld gibt es nicht her, dann hast du eben diesen Geschmack drinnen. Aber wie gesagt, das Holzfass macht ja viel mehr, als nur einen Geschmack abzugeben.
Und das ist auch irgendwie besser für mich. Also, na, also ich
Schau.
sage mal, entweder oder.
Da geht es um Aromen, da geht es nur um ein Aroma reinzubringen, aber es geht nicht darum, eben, dass der Wein dadurch besser wird.
Das ist vielleicht gut zusammengefasst. Sehr
Genau.
gut. Ein Wein, der besser wird. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber Oxidation kann beides verursachen, dass ein Wein besser, aber auch schlechter wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel, warum ich damit jetzt komme. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich einen Rotwein bekomme, der nach der Öffnung sich sofort verändert, also der, bei dem man merkt, da passiert was, dann sage ich, oh, der oxidiert, den haben wir vielleicht nicht richtig gelagert, der altert jetzt gerade, der ist in 15 Minuten, ist der Essig. Also jetzt ganz, ganz übertrieben gesagt. Bin ich damit überhaupt richtig? Sind das die richtigen Begriffe? Ist Oxidation das, unter anderem das, was ich jetzt gerade beschrieben habe? Oder kann es das verursachen?
Ja, Oxidation ist einfach Sauerstoff und, also klar, es gibt eben oxidativ ausgebaute Weine, die eben im Gegensatz zum reduktiven Wein eben oxidativ ausgebaut werden. Das heißt, in offenen Bottichen, mit wenig Schwefel bis gar kein Schwefel. Und der bekannteste oxidative Wein ist der Sherry. Das ist ein Wein eben, der unter der Florhefe, also da bildet sich eine Hefeschicht und unter dieser Florhefe, die Hefeschicht macht den Oxidationsschutz. Trotzdem hast du eben viel Sauerstoff drinnen. Es gibt eben Weine, die mit viel Sauerstoff ausgebaut werden und dann eben genau als Gegenpart die Reduktion. Wenn ein Wein beim Aufmachen schon sehr offen schmeckt, dann war das ein Jugendlicher, war das ein junger Jahrgang oder war das ein reifer Jahrgang?
Nein, reifer Jahrgang.
Ja, schau, dann
Also
hat
reif für mich, gell? Also du hast mir ja mal beigebracht, dass reif für dich ab 10 Jahre ist und bei mir sind es dann aber meistens so 8 bis 10. In der Zeit trinke ich ihn halt einfach.
ja, es gibt dann schon Weine, die einfach in der Flasche diese Reifung hinter sich gebracht haben und wahrscheinlich dann beim Aufmachen schon trinkbereit sind. Und du merkst dann relativ schnell, ob dieser Wein dann ein gewisses Rückgrat hat, weil wenn er das nicht hat, kriegt er dann mit Sauerstoff, wird er immer oxidativer, bis eben dann vielleicht auch gar nicht mehr zum Trinken. Und wenn er das Rückgrat hat, dann entwickelt er sich einfach zu einem besseren hin. Oder so wie ich das auch schon tausendmal gemacht habe, ich habe auch Weine schon zu Tode belüftet oder dekantiert, weil ich eben glaubt habe, er braucht Sauerstoff, aber nein, braucht er nicht, weil in einer halben Stunde war der leider hinüber.
Genau.
Deswegen, haben wir, glaube ich, eh schon mal besprochen, bevor wir einen Wein zu Tode belüften oder dekantieren, was ja dann auch mit Oxidation zu tun hat, lieber ein großes Glas nehmen und den Wein im großen Glas dann einfach beobachten, was er macht. Und das finde ich einfach viel spannender, als wenn ich den Wein zu Tode belüft und dann mich ärgert, dass ich das gemacht habe.
Ja, danke nochmal dafür.
Oxidation, noch einmal zurück zur Oxidation, das passiert ja schon im Ausbau. Das ist dann eben eine Reaktion, was im Most schon passiert. Und dann eben verschiedene Stoffe. Deswegen schmecken oft oxidativ ausgebaute Weine anders als eben klassische reduktiv ausgebaute Weine, weil natürlich dadurch mit Sauerstoff verändert sich auch ein Geschmacksbild, verändert sich auch Stoffe im Wein und dadurch kriegst du auch noch vielleicht sogar ein ganz anderes Geschmacksbild in den Wein rein. Deswegen ist immer die Idee von einem Winzer schon im Vorhinein, was will ich machen, eben Oxidation oder eben einen reduktiven Ausbau.
Und du als Sommelier, du schmeckst das oder weißt das?
Kann man schon erkosten, ob das oxidativ oder reduktiv ist, aber es gibt natürlich Winzer, die im Ausbau schon sehr viel zulassen und da schmeckst du es dann wenig bis gar nicht. Also es heißt nicht immer, dass oxidativ ausgebaut hast, dass es dann auch oxidativ schmeckt. Zulassen heißt auch, wenn du die Hefe drinnen lässt, wenn du die Vollhefe oder die Feinhefe im Wein drinnen lässt und das Ganze vielleicht einmal, wir reden von Spundvoll, also Spundvoll heißt übersetzt Brettel im Voll, im Fass lässt, damit eben keine Oxidation reinkommt, entwickelt sich der Wein anders, aber du kriegst kein anderes Geschmacksbild. Was ihr Sherry macht, also was Sherry macht, was, warum Sherry so schmeckt, wie schmeckt, das wird ja oft nur dreiviertel voll gemacht. Und wenn du das dreiviertel voll machst, dann hast du eine Oxidation drin und dadurch bildet sich dann auch diese Florhefe. Deshalb, wenn das Fass voll ist bis oben hin, das heißt spundvoll, und du gibst trotzdem keinen Schwefel rein und lässt den Wein einfach einmal in dem Fass drinnen, dann passiert auch was, aber der Wein wird nicht oxidativ.
Sehr spannend und ich glaube, dann bleibt mir heute nur zu sagen, mir ist es lieber, wenn das Glas voll ist und das Fass vielleicht dann eben nur drei Viertel, wie du gerade gesagt hast, weil du weißt, ich liebe Sherry. Und ansonsten kann ich nur wieder sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Liebe und ich freue mich schon, vielleicht kommen ja ein paar Kommentare mal dazu, dass wir neue Wörter auch vielleicht haben. Alles Liebe, Baba!